wenn wir alle diese Punkte, über die wir heute gesprochen haben, zusammennehmen, also die mangelnde Munitionsversorgung, die Unsicherheit, ob die USA Europa verteidigen würden und auch eben die Gefahr, dass Russland doch versucht, noch weiter zu gehen als die Ukraine anzugreifen. Könnte sich Europa alleine gegen Russland auch militärisch heutzutage überhaupt noch verteidigen?
In der Lage wäre es natürlich. Es hätte quasi alle Möglichkeiten, das tatsächlich auch in einer Umsetzung, Stichwort Abschreckung, so tatsächlich aufzubauen, dass es funktionieren würde. Ja. Die Bereitschaft muss es ja da sein. Aber das ist eben das Dilemma. Man hat zum Beispiel gesellschaftlich jetzt gerade sich darauf geeinigt, dass zum Beispiel der Klimawandel Fakt ist und dass man etwas dagegen tun muss. Ja. Plötzlich erkennt man, dass eigentlich dieser Krieg an der Peripherie immer mehr Ressourcen frisst. Das heißt, man müsste quasi umschichten. Ne? Das ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn man das in dieser Form sieht. Und man sieht auch, dass oft natürlich eine gewisse Resignation da ist bereits, in der man sagt, naja, okay, was soll man tun? Wir können ja eh nichts ändern. Und da muss man ihnen halt das geben, wenn sie das unbedingt haben wollen. Und man wird sich schon arrangieren, so ungefähr. Ja? Aber so einfach ist das nicht. Ja? Das Problem ist, wenn also, und das erkennen wir ja sehr gut in der Welt, ja, diese Auseinandersetzung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden dazu führt, dass es zu einer völlig neuen Ressourcenverteilung kommt, dann werden die Ressourcen, die wir jetzt konsumieren, einen höheren Preis haben. Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu zahlen oder auch nicht? Wenn ja, dann müssen wir uns darauf einstellen und auch der Bevölkerung das klar sagen. Ja. Wenn wir aber sagen, wir wollen also versuchen, quasi als gleichberechtigter Partner in dieser Welt wahrgenommen werden, dann müssen wir uns auch anstrengen und das bedeutet, Sicherheitspolitik auch ernst zu nehmen. Ne?
Wie wird das praktisch ausschauen? Braucht es eine EU-Armee, braucht es eine EU-Atombombe, um quasi als starker Partner dazustehen?
Nun, Sie erleben ja gerade in den verschiedensten Zirkeln, dass es ja hier große Diskussionen ausgebrochen sind, da einige Staaten auch gewisse Rollen für sich in Anspruch nehmen. Ne? Nehmen wir zum Beispiel Frankreich. Frankreich sagt, wir sind der Garant für die nukleare Abschreckung in Europa, die man nun mal nicht wegdenken darf, weil sie ein Faktor ist, der existiert, solange es Nuklearmächte gibt. Man sieht, dass im Hintergrund auch die Nuklearbewaffnung Russlands ein wesentlicher Punkt ist, warum die Ukraine nicht quasi in der Art und Weise unterstützt wird, dass man sagt, all in. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt mit diesem Boiling the Frog, wo man also sehr klar erkennen kann von den USA. Es geht darum, Russland in die Schranken zu weisen, to contain Russia, aber es geht nicht darum, Russland zu zerstören im Wesentlichen. Man hofft darauf, dass die Russen von selber drauf kommen, dass es auf die lange Zeitachse zu kostspielig für sie wird im Wesentlichen. Bis jetzt hat das nicht funktioniert. Ja. Und wir sehen, dass also auch diese strategische Autonomie, von der zum Beispiel der französische Präsident immer wieder gesprochen hat, auch etwas ist, über das wieder neu diskutiert wird. Aber das Problem ist, wir müssten natürlich hier unsere Komfortzone verlassen. Und wer tut das schon gerne im Wesentlichen? Ja. Weil das würde bedeuten, wir müssten aufrüsten. Dieses Geld fehlt natürlich an anderer Stelle, Sozialsystem, Bekämpfung des Klimawandels und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, wir müssen auch klar sagen, wo wir stehen und wer bereit ist, quasi hier mitzutun oder auch nicht. Ja. Also nicht im Sinne von, das betrifft uns alles nichts. Und das ist natürlich etwas, das Entscheidungen verlangt. Ja. Und das ist ja das Dilemma momentan nach 2 Jahren. Wir sind in einer Katerstimmung, wo man erkennt, aha, es ist sie doch nicht so ausgegangen, wie wir das wollten. Der Gegenüber hört nicht auf. Wie tun wir jetzt weiter faktisch? Ja? Und der Politiker müsste jetzt der sein, der quasi hier vors Volk tritt und sagt, okay, seht her, es hat nicht geklappt in der Form, wie wir uns das gedacht haben. Wir müssten jetzt folgende Schritte setzen. Und wer tut das? Oder wer ist bereit, das zu tun? Das ist die große Frage. Ja?
Sie haben Frankreich angesprochen als ein Land, das da eine gewisse Führungsrolle hat. Wir sehen aber auch, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt mit Deutschland zum Beispiel. Wir sehen Österreich mit seiner Sonderrolle als Nicht-NATO-Staat, aber als EU-Staat. Denken Sie, dass Europa das sozusagen auf die Reihe bekommen wird in den nächsten Jahren, stärker und wehrhafter zu werden, um sich im Notfall selbst verteidigen zu können? Oder ist das ein Wunschtraum?
Schauen Sie, als jemand, der sich immer noch zu den Jungen zählt, ja, mit knapp über 45 Jahren, bin ich überzeugter Europäer. Und als Historiker kann ich Ihnen sagen, dieses Europa steht für ein Projekt, das als absolutes Wunder gilt. Ja. Denn wir haben uns Jahrhunderte blutigst die Köpfe eingeschlagen, ja, uns gegenseitig gemordet, ja. Blut ist in Strömen geflossen, gerade in Österreich. Ja, heiß umfedet, wild umstritten, liegst du im Erdteil, du inmitten. Ja. Wenn du das dir ansiehst, historisch betrachtet, so trifft es vor allem für den Osten Österreichs zu. Ja. Und jetzt hat die europäische Bevölkerung irgendwann festgestellt, nach 2 Kriegen mit verheerenden Toten, dass es einfach vielleicht in der Zukunft besser wäre, zusammenzuarbeiten und sich nicht im Schützengraben gegenüberzustehen. Ja. Und das hat die Europäische Union ausgemacht. Ja. Und sie kommt jetzt zu dem Punkt, wo sie erkennen muss, dass sie sich intern geordnet hat, ja, aber dass jetzt darum es geht, das auch weiter zu bewahren und sich nicht wieder in diesen kleinen Schrebergartenkonflikten quasi gefangen nehmen zu lassen. Ja. Und darum bin ich überzeugt davon, ja, und das ist auch meine Überzeugung im Sinne von der Jugend, die einfach hier ganz positiver denkt als vielleicht die ältere Generation, dass die Zukunft eine europäische sein wird, mit allem, was dazugehört, vielleicht auch Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dass vor allem die Jungen nicht bereit sind, ja, das, was sie jetzt genießen, mit vor allem dem Frieden einfach so aufzugeben und quasi zu akzeptieren, dass man wieder abgleitet in eine Zeit wie im 19. Jahrhundert, ja, oder im frühen 20. Jahrhundert. Ja.
Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport?
Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ich bin Tobias Holub.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.